Hallo ihr lieben Freundinnen von Popcorn Seele, schön, dass ihr da seid bei unserer drittletzten Folge des Jahres. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir reden heute über ein, ja, wir wissen noch gar nicht genau, also wie das heute wird. So, also es wird irgendwie, vielleicht wird es heute spirituell, vielleicht wird es heute irgendwie mystisch, es wird auf jeden Fall crossmedial. Marco hat uns Eindrücke mitgebracht von einem wirklich ganz speziellen Erlebnis, was eigentlich, also Marco, da bist du einer von ganz wenigen Menschen, die so ein Erlebnis machen durften eigentlich, also Jay und ich, wir beiden, wir haben sowas noch nie erlebt, aber wir sind ganz gespannt, was du uns davon erzählen wirst, von einer Kunstaktion im Schloss Bruck in Linz in Österreich.
Genau.
Anlässlich des 1700-jährigen Jubiläums des Konzils von Nizäa. Ich meine, es klingt schon irgendwie...
Ja, aber wenn man das so einfach liest, dann hat man ja schon keinen Bock mehr, ne? Das klingt ja todeslangweilig erstmal.
Da denkt man schon, ey, okay.
Genau. Und vor allen Dingen, was soll das jetzt mit Kunst zu tun haben?
Ne? Ja, exakt. Ja. Berechtigte Frage.
Berechtigte Frage. Ich hoffe einfach mal, dass mir bis zum Schneiden dieser Folge so ein richtig schmissiger Titel eingefallen ist, wo alle Leute sagen, ja, ist doch logisch, worum es für heute geht. Ja. Das finden wir noch raus in diesem Gespräch. Vielleicht sage ich euch, liebe Zuhörerinnen, mal ganz kurz, was euch ansonsten in diesem Jahr noch erwartet. Also wir gehen jetzt ja nun doch stracken Schrittes auf Weihnachten zu. Und da haben wir noch zwei wirklich total tolle Sachen für euch vorbereitet. Bis zum Ende des Jahres. Wir werden am Montag in zwei Wochen mit der jamaikanischen Dichterin Casey Garvey sprechen. Total krass, ne? Wir gehen mal wieder international und sprechen mit Casey. Die hat gerade den Taifun und Horrorsturm Melissa, hieß er, glaube ich, überstanden. Und ist ansonsten eine Netzwerkerin im karibischen Raum und vernetzt Dichterinnen und Dichter und tritt auf Poetry Slams auf und ist neulich erst bei einem Wettbewerb die beste internationale Künstlerin im Bereich Poetry geworden. Also total spannend. Da freuen wir uns schon sehr drauf auf das Gespräch. Und dann zum Abschluss dieses Jahres werden wir mal wieder eine feine Weinverkostung mit Sandra Biels haben, weil es das letzte Mal so schön war, haben wir gedacht, und weil es das letzte Mal Weißwein war, haben wir gedacht, ja, da müssen wir das Ganze nochmal mit Rotwein machen.
Genau.
Das ist ja genau
falsch. Saufen mit Sandra.
Ich war bei der Weißweinfolge nicht dabei, aber jetzt bei der Rotweinfolge. Andersrum käme es mir eigentlich mehr entgegen, muss man sagen.
Ja, das ist wahr.
Da hast du recht. Das stimmt. Du bist ja.
Aber was willst du machen, ne?
Ja, tut mir leid, Marco, da warst du halt einfach noch nicht an Bord. Aber du kannst froh sein, weil das macht großen Spaß. Wir haben es ja schon mal ausprobiert. Okay, sonst bei euch alles gut? Müsst ihr irgendwie
müde.
Noch? Müde.
Müde.
Wir sind schwer beschäftigte Podcaster, das muss man schon echt sagen. Also wir haben geschuftet in den letzten Tagen.
Ja.
Deshalb, gehen wir es mal an.
Gehen wir es an.
Marco, bitte. Was war das für eine Aktion, bei der du da. Diese Kunstaktion, was war das?
Also, es gab auf Schloss Bruck in Lienz, das ist in Osttirol, wie du schon richtig gesagt hast, eine Ausstellung anlässlich des 1700. Jubiläum von dem Konzil in Nizäa. Und die ist irgendwann im Frühjahr eröffnet worden und lief jetzt bis Ende Oktober, konnte man sich die anschauen. Und Anfang Oktober war ich mit noch zwei weiteren LyrikerInnen eingeladen zu so einem kleinen Artist-in-Residence-Programm in Lienz. Das heißt, wir sind da Sonntag bis Mittwoch gewesen und haben uns in der ganzen Zeit sehr viel in dieser besagten Ausstellung aufgehalten, haben eine Führung mitgemacht mit den beiden Kuratoren, uns dann sehr viel so im Dialog mit den Bildern, mit den Kunst, es sind auch nicht nur Bilder, mit den Kunstwerken unterhalten und dazu geschrieben. Und zum Abschluss an dem Dienstagabend, glaube ich schon, haben wir dann quasi so eine Wir haben es Wandellesung genannt. Also dann haben wir, sind wir mit Publikum durch die Ausstellung gelaufen und haben an bestimmten Stellen vor oder neben den Bildern, zu denen wir geschrieben haben, Texte performt. Und zwar auch ohne groß das, das jeweils zu erklären. Ne? Bei einer Lesung macht man das ja manchmal. Dann sagt man so, und jetzt lese ich dieses Gedicht, das ist übrigens entstanden, weil. Sondern das war so eine Gesamtperformance, die so ineinander überging und eben sich auch so, so durch die ganzen Ausstellungsräume bewegt hat, mit Publikum, auch mit musikalischer Untermalung teilweise. Und das war so, dann so eine Gesamtperformance, die hat so ein bisschen über eine halbe Stunde gedauert. Und das war total großartig. Und genau, also und diese Ausstellung.
Ja.
Bitte sag.
Achso, naja, ich wollte nur sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es viele von unseren Zuhörenden gibt, die mit dem Wort Nicea überhaupt nichts anfangen können und sich fragen, ist das was zu essen, ist das Lakritze, wieso macht man da Kunst zu, kann man doch einfach essen oder irgendwie was weiß ich was so. Also worum geht's denn da eigentlich und was 1700 Jahre, meine Güte, was ist denn das?
Also ein bisschen so ähnlich ging es mir am Anfang ehrlich gesagt auch. Also ich wusste, dass es eine christliche Bekenntnisschrift gibt, die aus diesem Konzil kommt, aber vielmehr auch nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das heißt, das war also ein Kirchenkonzil, wo wichtige Kirchenvertreter der damaligen Zeit zusammengekommen sind, um über eine, jetzt wird's wirklich halt richtig kompliziert, um über eine ganz zentrale Frage des damaligen Christentums zu diskutieren, nämlich über das Wesen der zentralen Figur des Christentums. Also Sprüche runtergebrochen, die haben drüber diskutiert, war Jesus eigentlich ein Mensch? Der einfach ein Mensch war, die gutes Leben geführt hat und dann als Mensch gestorben ist, war er vielleicht ein Mensch, der dann an Ostern durch Tod und Auferstehung dann zum Gott wurde? Oder war es Gott, der Mensch geworden ist und quasi gleichzeitig die ganze Zeit Gott und Mensch war? Also so, das ist die Frage, um die es eigentlich geht. Und besondere historische Gegebenheit ist natürlich, dass das Christentum in dieser Zeit gerade anfängt, quasi Staatsreligion zu werden. Ne? Also so von so einer verfolgten kleinen Gruppe, von so einer fast schon als Sekte wahrgenommenen Gruppe wird das auf einmal, es ist noch nicht ganz vollzogen, aber es ist so in diesem Prozess unter Kaiser Konstantin. Und Kaiser Konstantin hat dieses Konzil auch einberufen als der römische Kaiser der damaligen Zeit und war auch selber anwesend bei diesem Konzil. Das heißt, das schwingt da beides mit. Das ist auch wichtig in der Ausstellung und in der Beschäftigung damit, dass es eben nicht nur so theologische Spitzfindigkeiten sind, sondern dass es auch eine ganz stark politische und machtpolitische Komponente hat. Ne? Da ist also quasi ein Herrscher dieses Weltreiches, der versucht, eine Religion zu etablieren, die für seine Untertanen dann quasi was Vereinendes irgendwie hat, um das Reich und die Menschen in diesem Reich zusammenzuhalten. Das kann man gut finden, ne? Das kann man aber natürlich auch aus guten Gründen auch schwierig finden, diese Funktionen, die dann das. Und wenn man sich die Geschichte danach anguckt, hat es natürlich auch beides. Aber gerade diese Verheiratung von Glaube und Macht ist ja selten eine richtig gute Idee gewesen, wo was Schönes bei rauskam am Ende. Das muss man halt schon sagen. Aber das ist halt der Ausgangspunkt. Und eben diese Bekenntnisschrift, die man vielleicht kennt oder die der eine oder andere vielleicht sogar auch schon mal in einem Gottesdienst gesprochen hat, das ist quasi so das Ergebnis von diesem Konzil.
Und jetzt kommt es also zu einer Kunstaktion in Lienz anlässlich dieses Datums. Das heißt also, das hatte eben auch irgendwie was mit Kirche zu tun wahrscheinlich, diese Ausstellung.
Ja, insofern, als dass quasi einer der Initiatoren dieser Ausstellung der Bischof von Tirol ist, Bischof Hermann Klettler, der selber sehr kunstaffin ist. Das war nicht die erste Ausstellung, die er jemals mit initiiert hat, und er ist auch selber Kunstsammler und Kunstförderer. Also das ist eine ganz interessante Person, ne, der so als ganz hoher Kirchenmann, aber trotzdem so eine hohe Kunstaffinität hat und das ganz wichtig findet und fördert und da auch busweise Leute aus Innsbruck und so hingekarrt hat immer zu dieser Ausstellung und auch sehr begeistert über diese Werke und wie die kuratiert waren sprechen kann. Also das war wirklich auch sehr schön, ihm zu begegnen. Und er ist eigentlich auch derjenige, der uns eingeladen hat, weil er gesagt hat, irgendwie wäre das doch cool, wenn so auch noch andere künstlerische Ausdrucksformen irgendwie so in Resonanz und in Dialog gehen mit der Ausstellung, die wir jetzt hier zusammengetragen haben. Der Vollständigkeit halber, der Hauptkurator von der Ausstellung ist oder war Dr. Hubert Salden. Sagt jetzt vielleicht manchen was, aber mir sagt das vorher nichts, aber der hat unter anderem auch für das Städel in Frankfurt gearbeitet und kuratiert. Und okay, also das ist schon eine Hausnummer. Wow. Ja.
Jo.
Sollten die Bilder jetzt dieses Bekenntnis darstellen oder die Geschichte erzählen oder was war denn die Idee?
Die Idee ist eigentlich eher so die Themen, die da verhandelt wurden und auch, dass die so dialogisch verhandelt wurden, ein bisschen darzustellen. Ne? Also auch das Konzept Konzil an sich. Es sind eigentlich gar keine, ich sag mal, ausgesprochen frommen oder christlichen Kunstwerke jetzt per se, die da hingen. Also nicht so, dass man sich jetzt vorstellt, da hingen jetzt nur Ikonen oder sowas.
Ja.
Sondern man hat eher geguckt, was sind so die großen Themen, die da verhandelt werden und wie kann man die einzelnen Räume so gestalten, dass diese Themen irgendwie abgebildet und abgebildet werden und vielleicht auch so ein bisschen nachspürbar sind. Es gab ein paar Ikonen, aber es gibt eine ganz alte Ikone auch von dem Konzil in Nicea, also wo das Konzil an sich abgebildet wird. Das ist aber ein relativ kleines Werk in einem der Räume, was jetzt einfach nur zeigen sollte, die sitzen dann halt auch so da im Kreis, ne, sieht man sich so gegenüber. Und das ist zum Beispiel in einem der Räume auch das Thema gewesen. Also so der Dialog, das Miteinander ringen, so, vielleicht auch das Miteinander streiten. Auch so als eine demokratische Funktion, ne, dass das ja wichtig ist, so zu Schlüssen zu kommen. Und natürlich kriegt das immer auch ein bisschen Schlagseite, wenn man denkt, einer von den Männchen, die da sitzen auf dem Bild, ist halt der Kaiser. Ne?
Ja, genau.
Das ist natürlich, jetzt verstehe ich den Gedanken des Konzils, den du gerade angesprochen hast. Also Konzil im Sinne von viele Stimmen kommen zusammen, um gemeinsam sozusagen etwas auf den Weg zu bringen. Aber es ist eben sehr vielstimmig und genauso vielstimmig stelle ich mir dann eben auch diese Ausstellung vor. Ja?
Genau.
Also so verschiedene Traditionen, verschiedene Ausdrücke, in diesem Fall ja sogar auch säkular und christlich beides gleichzeitig. Und das dann also die Ausstellung quasi als ein weiteres Konzil, wenn man so will. Was mir auffällt, es ist ja eigentlich fast ein bisschen widersprüchlich, das ursprüngliche Konzil zu Nicea wurde ja eigentlich gerade dafür anberaumt, dass die Vielstimmigkeit zu einer Einstimmigkeit wird. Ne? Da sollte ja homogenisiert werden, um das Reich zu
durchaus
stärken.
Durchaus, genau.
Ja vorhin, ja. Hast ja gesagt, ne? Das war ja eigentlich auch eine machtpolitische Geschichte. Der Kaiser war jetzt nun also Christ und das ganze Reich sollte christlich sein und da brauchte der eine homogene Religion und nicht so viel Streitereien und so. Jetzt die Ausstellung im Schloss Bruck verfolgt ja eigentlich ein bisschen fast eine Gegenbewegung. Also und sagt hier, Konzil, viele Stimmen, alles tritt in Dialog miteinander, herzlich willkommen. Ne? Ist ja eigentlich fast ein bisschen so eine Gegenbewegung.
Stimmt, ja. Würde ich auch sagen. Ich glaube auch bewusst und mit Absicht, das auch wieder so dahin zu öffnen. Und das Schöne ist eigentlich, dass wenn man da so durchgeht, das waren wirklich so einzelne Räume, die halt immer so einen thematischen Schwerpunkt hatten. Und das ist wirklich ganz toll kuratiert gewesen, weil die nicht einfach da nur hängen und dann guckst du dir hier ein Bild an, dann guckst du dir da was an, sondern die waren auch so gehängt und installiert, dass eben auch die Räume miteinander quasi kommunizieren und auch die Wände miteinander, ne? Oder manchmal einfach auch so die Blickachsen, dass wenn du nochmal dich umgedreht hast und hast gesagt, ah, das Bild guckt die ganze Zeit auf das und da findet Dialog statt, ne? Irgendwie, weil es einen Kontrast setzt. Oder für mich am eindrücklichsten war eigentlich ein Raum, wo es halt um diese Wesensmerkmale geht, ne? Ist es jetzt menschlich oder ist es jetzt metaphysisch oder göttlich, ne? Und in einem eigentlich ziemlich schmalen Raum war eben eine Wand, da hingen unter anderem Werke von Andy Warhol und Kiki Smith. Und die sind sehr, ich sag mal, figürlich oder gegenständlich. Ne? Da ist das Warhol-Bild mit der stillenden Maria, die das Jesus-Bild so an der Brust hat. Und Kiki Smith hat so ein Bild, wo so eine Taube irgendwie ganz zentral im Mittelpunkt steht. Oder es gibt noch einen Warhol, der hat so einen Ausschnitt so reingezoomt in das Bild vom letzten Abendmahl, das man ja vor Augen hat auch. Und auf der anderen Seite nur abstrakte Werke. Ne, wo gar keine Personen oder Figuren irgendwie erkennbar sind, bis hin zu einem Werk, wo einfach nur so schwarz-weiße Punkte drauf waren. Und das fand ich geil, weil ich gedacht habe, das ist halt die Spannung und das, was da verhandelt wird, findet eigentlich statt, wenn du dich in die Mitte von diesem Raum stellst. Ne, so, du hast halt dieses ganz, ganz Menschliche, dieses ganz, ganz Körperliche teilweise auch und dann hast du dieses total rätselhafte, mystische, wo du gar nicht mehr erkennst, was das eigentlich sein soll, wo du vielleicht noch ein Gefühl oder eine Form oder irgendwas bekommst, eher so eine Energie vielleicht und das hängt sich einfach gegenüber und kommuniziert miteinander und widerspricht sich aber gar nicht auf eine Weise, sondern es ist einfach beides Teil, sind verschiedene Wände desselben Raums in demselben Gebäude. Und das fand ich eigentlich, das hätte mir schon fast gereicht als Aussage. Das fand ich schon so eine gute Idee. In dem Raum habe ich auch einen Teil meiner Performance dann gemacht, zum Beispiel, weil ich das so auch sehr berührend fand, dass mal so. Also hätte man mir diese Aufgabe gestellt, ne, auf diese Idee wäre ich einfach nicht gekommen, obwohl die eigentlich ja sehr simpel ist.
Ja, ist ja fantastisch eigentlich, ne? Es ist ja irgendwie so wie der Weg quasi vom Unsagbaren zum Gegenständlichen, wie dieser Weg geht quasi, also natürlich nicht wie der konkrete Weg geht, sondern eine Idee davon sozusagen.
Ach so, du meinst auch, also sozusagen verrüffelt, du denkst gerade an das Logos, also wir müssen jetzt fast schon ein bisschen theologisch werden, ne? Also es ging ja beim Konzil darum, dass der ewige Logos, also Johannesevangelium, ne, also die Urkraft des Universums dann in Jesus Christus Mensch wird. Das war ja sozusagen der theologische Streitpunkt. Und so weiter.
Die Formulierung dessen, ne?
Die Formulierung und gab es diesen Jesus schon vorher oder erst mit der Geburt und war er schon vorher göttlich oder erst mit der Geburt göttlich oder erst durch die Taten göttlich und so weiter und so weiter. Aber du spielst gerade darauf an, also dieses vom abstrakten, unfassbaren hin zum konkreten, das ist fast wie so eine Inkarnation, ne?
Dann, ja, genau. Okay. Genau. Also man könnte es so sehen oder eben als die zwei Seiten einer Medaille, wenn man so will, des christlichen Gottes. Unsagbar, nicht fassbar, abstrakt und ein Baby, wenn man so will.
Exakt, stimmt. Genau. Ja.
Und das, hast du das schon so empfunden in auf Schloss Bruck, Marco? War das ein naheliegender Gedanke?
Ja, ist ein sehr naheliegender Gedanke, weil gerade dieses Konzept des Logos, das spielt dann in einem der nächsten Räume eine ganz große Rolle, weil es da auch ein Werk gab, wo die Künstlerin ganz groß in griechischen Buchstaben das Wort Logos in die Mitte ihres Kunstwerks auch geschrieben hat. Also das schwingt da auf jeden Fall ganz doll auch mit. Und das war für uns auch ganz interessant, weil es ja auch nicht nur darum ging, dass jeder so vor sich hin textet, sondern wir haben einfach ja unendlich viel Zeit auch zu dritt miteinander verbracht, ne? Also sehr intensiv uns auch unterhalten. Die eine Künstlerin, die dabei war, die Silja Rosa-Schletterer, die kenne ich schon seit einem Jahr ungefähr. Und der andere, der dabei war, der Paul Zinell, den habe ich da zum ersten Mal überhaupt erst getroffen. Ne? Und dann schmeißt es dich ja direkt, das wird ja sehr schnell sehr persönlich, über was man da so redet. Also so eine Person unter Kollegen, den man gerade zum ersten Mal trifft, dann sagst du ja nicht, und was sagt dir so die Fleischwerdung des Logos, wie denkst du eigentlich darüber, ne?
Genau. Geil.
Und wir haben aber mehrmals auch gesagt, eigentlich ist es ja schon total großartig, allein so von der Erzählung her, ne, was da so angedeutet wird, dass du in einer Kultur, die eigentlich sagt, naja, das Körperliche, das ist auch alles so ein bisschen schmutzig und das muss eigentlich, also der Geist muss eigentlich den Körper überwinden, der Geist muss über den Körper triumphieren, das ganze Körperliche ist alles auch ein bisschen anstößig, das ist was für Schwache, der richtig große Geist, der erhebt sich darüber irgendwie. Und dass dann eigentlich jemand, der versucht, diese Geschichte von Jesus zu erzählen, macht genau die gegenteilige Bewegung in dieser Kultur. Also das ist so Anti-Zeitgeist, ne? Der sagt, wir haben diese große Kraft, diesen Schöpfergeist sozusagen, die Weisheit, und die wird auf einmal mit Absicht körperlich. Also die macht die Bewegung andersrum. Und eigentlich ist das ja die totale Antithese zu dem, was damals eigentlich als erstrebenswert galt. So, genau. Das finde ich nochmal total faszinierend, das so rum da auch nochmal irgendwie so dargestellt und abgebildet zu sehen.
Ja, und nicht nur quasi körperlich, sondern im Johannesprolog steht ja, und das Wort wurde Fleisch, wurde Sarx, ist das griechische Wort. Und das ist auf jeden Fall eher das Niedere. Also, also nicht der tolle Sportler, sondern, keine Ahnung, also eher das Niedere der Welt, quasi das ewige Logos wurde jetzt nicht nur körperlich, sondern schlimmer. Also, weißt du, so, das finde ich auch immer irgendwie ganz, ganz spannend.
Ja. Ich würde da gleich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber vorher würde mich interessieren, wie du überhaupt an diesen tollen Job gekommen bist. Das ist ja schon irgendwie
geil,
mega,
ehrlich
dass
gesagt.
Dass dir das möglich war. Wie ist denn das dazu gekommen?
Also ich habe mich auch sehr drüber gefreut. Das war so mein erster richtig großer Job jetzt in Österreich, seit ich hier lebe. Und da muss ich sagen, das habe ich hauptsächlich der lieben Silja Rosa-Schletterer zu verdanken. Die habe ich letztes Jahr kennengelernt in Erfurt. Da waren wir gemeinsam bei einer Veranstaltung der Katholischen Fakultät in Erfurt. Da gibt's eine Forschungsstelle zu Sprachkunst und Religion. Und die haben ein paar Mal einfach so Get-Togethers organisiert mit Menschen aus beiden Bereichen, ne, die irgendwas im weitesten Sinne mit Sprache und oder Glaube tun und die einfach auch so aufeinander losgelassen zum Kennenlernen, und am Ende haben wir zusammen eine Lesung gemacht. Und lustigerweise hatten Silja Rosa und ich dann halt denselben Zug, weil sie nach Innsbruck musste und ich nach Wien von Erfurt aus. Cool. Und da haben wir uns sehr gut verstanden und seitdem sehr viel ausgetauscht und auch ein paar Mal getroffen. Und sie hatte dann die Anfrage, wenn ich es richtig weiß, von dem Bischof Hermann, weil sie den auch, die sind beide in Innsbruck und die haben auch schon öfter für irgendwelche Kunstaktionen zusammengearbeitet. Und der hat dann gefragt, ja, wen würdest du denn dazu holen irgendwie? Und dann hat sie dankenswerterweise mich dazu geholt.
Das ist toll. Super. Ach, spitze.
Das ist Vernetzung. Vernetzung ist das A und O.
Ja. Und man muss mal sagen, also an sowas merkst du dann natürlich, dass die katholische Kirche schon nochmal A, ein bisschen älter ist und auch noch anders tickt, ne? Also so, was so Kunst und Bildung und solche Sachen angeht, ne? Da gibt's dann, das geht da schon sehr, auch sehr hochgeistig zu, ne? Klar, weiß man ja, aber das ist jetzt nicht nur Religion, was da abgefeiert wird, sondern die haben wirklich ein Riesenprogramm, wo es um ganz viele Bereiche geht. Klar, immer im Zusammenspiel mit der Religion, aber eben dann auch so Bildungsformate oder eben solche Kunstsachen. Das finde ich an der katholischen Kirche, muss ich schon sagen, irgendwie auch ganz schön geil. Also weil das einfach sehr, sehr vielseitig ist. Und es spielt alles in diesem religiösen, findet alles in diesem religiösen Dunstkreis, Biotop statt. Also das fällt uns Protestanten oft doch ein bisschen schwerer, finde ich.
Das stimmt, ja. Hat ja auch in der Vergangenheit, so in den vergangenen 50 bis 100 Jahren immer wieder große Künstler gegeben, die dann doch lieber auch wieder in den Schoß von Mutter katholische Kirche zurückgekehrt sind, ne?
Ja,
weil
natürlich.
Die gesagt haben, da fühle ich mich einfach, bei dir fühle ich mich einfach wohler als
das
Priester.
Hat natürlich ja auch historische Gründe, ne? Auch mit der Reformation und den Bilderstürmen und sowas, da, das fällt den Protestanten ein bisschen schwerer auch mit diesen ganzen, oder beziehungsweise die Affinität gibt's wahrscheinlich auch, aber es gibt halt nicht so eine Selbstverständlichkeit, weil es eben mal diesen Bruch gab irgendwie und der hat schon auch ein bisschen, glaube ich, zu einem Bruch mit Kunst und schönen Dingen auch in Kirchen oder sowas im Allgemeinen geführt, glaube ich.
Ja.
Oder könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Übrigens hat die Ausstellung in ihrem Beschreibungstext auch auf das zweite Konzil von Nicea nochmal Bezug genommen. Passt gerade ein bisschen zum Thema, weil das war dann im 8. Jahrhundert, 743 oder sowas, habe ich nochmal nachgeguckt, weiß nicht mehr ganz genau das Jahr. Aber da wurde der... Es gab einen Bilderstreit. Also es gab die einen, die Bilder verehrt haben und die anderen, die gesagt haben, man soll keine Bilder verehren, das ist ja Götzenanbetung. Und die Bilder verehrt haben, haben gesagt, na, wir verehren ja gar nicht das Bild, sondern wir verehren das Urbild, also das, was das Bild darstellt.
Genau.
Und dieser Streit wurde dann, also im Sinne der Bilderverehrer, also dann beigelegt beim zweiten Konzil von Nicea. Er stand auch kurz im Beschreibungstext der Ausstellung. Das heißt, also ein ganz positives Ja zum Bild irgendwie, die ganze Veranstaltung und zum Kunstwerk.
Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich schon mal einen kleinen Text lesen zu diesem Wesensgleichheitsthema. Ein Text von dir. Genau, ein Text, den ich in der Zeit geschrieben habe, weil dieser ganze Komplex mit der Körperlichkeit und das Politische, das sind nochmal so zwei extra Themen, glaube ich. Aber dann könnte man dieses Wesensding schon mal so ein bisschen zusammenrappen. Also das ist der Text, den ich gelesen habe in diesem Raum, den ich eben beschrieben habe, mit diesen gegenüberliegenden Bilderwänden. Wesentlich. Als die Wesen begannen, sich vor der Fragezeichenfülle zu fürchten, stürzten sie deren gekrümmte Körperlinien von den Punkten, um sie durch geradlinigeres aus ihren eigenen selbstgemachten Kisten zu ersetzen. Was ist Wahrheit? Was ist wahrhaftig wesentlich? Und was weiß ein Wesen wie ich von deinem andersartigen Gegenlicht? Wesensgleichzeit ist Wortweisheit, ist Fleischheimat, ist Großkleinheit, ist Geheimeinheit, ist Leibfreiheit, ist Geistweite, ist dreiseitig, ist höchst heilig diesseitig, wesensgleichzeitig wessen Wesen. Und was wissen Wesen von einem Vorhandensein, dem ihren ähnlich gleichzeitig bis weit über die Gegenteiligkeit hinaus, fragezeichenförmig, alienartig, göttlich, gänzlich, körperlich, geheimnisvoll, leer, Stelle, unfassbar, anfassbar, Antlitz und anderes ahnen.
Cool.
Puh.
Müsste man mehrfach hören öfter lesen.
Genau, das wollte ich gerade auch sagen.
So
die ersten anderthalb Absätze ist man noch voll dabei und dann klingelt man so mit seinen Gedanken da weiter, aber der Text geht schon so wahnsinnig dicht weiter, dass du irgendwie denkst, oh Gott, ich verpasse alles. Aber geil, geiler Text, Marco.
Der ist super dicht. Da hinten, das sind ja alles so Gegensatzpaare, ne, die sich aus diesen Gegensätzen ergeben. Ich kann euch das mal zeigen, sieht man natürlich hinterher nicht. Die Struktur ist, es hat drei Zeilen und dann zwei und dann fünf, weil das die Jahreszahl ist, in der das Konzil stattgefunden hat. Also 325. Ja, geil.
3, 2, 5. Gut, ich stelle mir auch vor, ehrlich, das wirst du ja sicher auch so erlebt haben. Also ihr geht da durch diese Ausstellung und es ist ja vielstimmig, haben wir vorhin schon gesagt. Und das heißt, es ist an sich auch ein wahnsinnig dichtes Erlebnis, oder? Also
ja.
Es sind ja starke Werke. Wir konnten auf der Webseite so ein paar erkennen. Ich habe ein, zwei Werke von Hermann Nietzsche gesehen, so
genau.
Kugelschreiber.
Das hätte dir sehr gefallen, glaube ich. Da wärst du sitzen geblieben, da bin ich mir sicher.
Ja, ich bin ja voll der Hermann Nietzsche-Hasser, weil der ja auch diese Blutorgien mit zerrissenen Schafen und so gefeiert hat und so. Aber ich habe gedacht, okay, die finde ich doch geil, muss ich ganz ehrlich zugeben. ja, die haben mir sehr, sehr gefallen. Und auch andere Werke hat man gesehen. Aber ich stelle mir jetzt so vor, ich bin du und ich gehe da nun, ich habe jetzt mehrere Tage Zeit, mich in diesen Räumen aufzuhalten, das auf mich wirken zu lassen, ist ja auch fast ein bisschen überfordernd, oder? Wie hast du das empfunden? So, was war das für ein Erlebnis?
Nee, ich fand, also wir haben ja gestartet, dass wir eben mit Bischof Hermann und mit Dr. Hubert Salten da durchgelaufen sind und eine sehr intensive Führung bekommen haben. Also das hat, glaube ich, über 2 Stunden gedauert, bis wir da durch waren.
Okay.
Und dann hast du echt schon so ein paar Sachen, wo du merkst, das resoniert oder das resoniert nicht. Also wo du schon merkst, okay, das ist irgendwie interessant, auch wenn du nochmal die Entstehungsgeschichte oder was er sich auch bei der Kuration gedacht hat. Und dann sind wir so am Tag danach jeder für sich nochmal so durchgegangen und sind einfach da so ein bisschen stehen geblieben, wo wir halt irgendwie resoniert haben, ne, wo wir irgendwie hängen geblieben sind. Das war interessanterweise bei jedem auch total unterschiedlich. Also es gab schon Sachen, die wir alle interessant fanden, aber es hat sich doch bei jedem so einen Schwerpunkt rausgebildet. Und da sind wir dann erstmal geblieben und haben dann geguckt, gibt's noch mehr irgendwie. Und natürlich wäre da auch noch mehr gegangen, weil das war am Ende, so viel Zeit ist es gar nicht dann. Wenn du weißt, okay, also du hast eigentlich Montag und Dienstag dann wirklich zum Schreiben. An einem Tag haben Silvia Rosa und ich noch einen Workshop für Schülerinnen von der Berufsschule gemacht, mit denen wir auch da durchgegangen sind und Texte geschrieben haben. Also da haben wir auch gar nicht so viel geschrieben, aber natürlich kann man das da auch schon mal erproben, ne? Weil da gab es halt keine Führung, sondern wir haben die Führung dann gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen von dem, was wir dann selber schon gewusst und gehört haben. Ja. Und haben das da mit denen auch so gemacht, und das finde ich eigentlich total interessant, dass wir denen am Anfang gar nichts erzählt haben. Wir haben nicht gesagt, was Nicea ist, was ein Konzil ist, was diese Ausstellung soll, was die einzelnen Räume bedeuten, sondern haben einfach nur gesagt, geht da mal durch und schreibt euch mal auf oder fotografiert euch ab, was ihr interessant findet. Und dann haben wir erst erzählt, was das eigentlich soll. Und das war auch schön. Ja, ich glaube, das ist eigentlich für mich zumindest eine stimmige Herangehensweise mit bildender Kunst. Da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, Gofi, weil du bist ja auch bildender Künstler. Ich kann eigentlich nur mich da so durchbewegen und gucken, wo passiert jetzt was, wo spricht mich was an. Ist erstmal fast egal warum, ne? Aber das ist, dem versuche ich ja nachzuspüren, was löst was in mir aus irgendwie, sei es positiv oder negativ, ne? Ich kann dem ja auch ablehnend gegenüberstehen oder das widerlich finden oder furchtbar oder hässlich oder sowas, aber immerhin besser als, ja, mir egal, weiß ich auch nicht so genau, ne? Irgendwie das. Also das war der erste Schritt, und wenn man das einmal hatte und merkt, hier passiert irgendwie was, dann ist das natürlich nochmal was anderes, und das finde ich auch total interessant, weil ich diese Gelegenheit auch nie hatte, sich halt mal wirklich über mehrere Stunden vor ein Werk zu setzen, ne? Und zu sagen, jetzt egal, was hier noch so hängt, wir gehen jetzt mal in Dialog irgendwie. Und dann, wenn es anfängt, langweilig zu werden, dann wird es eigentlich interessant, ne? Weil dann auf einmal Dinge passieren.
Ja. Genau.
Inwiefern? Also kannst du das noch ein bisschen mehr erklären? Normalerweise denkt man ja, wenn es langweilig wird, dann schweifen die Gedanken ab und man plant schon
auch
das Mittagessen oder so. Also was wird dann interessant?
Na, so, erstmal setzt du dich ja davor und bist halt noch so rational so an, ne? Dann denkst du, okay, das finde ich interessant, warum finde ich es interessant, was gibt's hier zu sehen, was könnte ich schreiben, was ist eigentlich nochmal die Aufgabe, und irgendwann denkst du, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesehen, was es hier zu sehen gibt, und dann merkst du, oh, nee, vielleicht doch nicht, und dann wird's mehr unterbewusst, ne? Dann kommen auf einmal Dinge hoch oder das Gehirn fängt an, Verknüpfungen zu machen, dann fällt dir auf einmal vielleicht ein Zitat ein oder eine Zeile, die du schon hast und sowas, und das passiert halt bei mir zumindest nicht, wenn ich einfach nur dran vorbeilaufe und denke, das ist ganz cool. Das passiert halt in diesem meditationsartigen Zustand. So, und den habe ich sonst im Alltag beim Schreiben ja nicht so oft, weil ich selten mich wirklich so in Dialog mit was begebe, was da vor mir steht oder vor mir hängt. Aber könnte man natürlich auch genauso mit Naturlyrik machen, ne? Könntest dich auch vor einen Baum setzen oder in einen Park oder in einen Wald oder auf eine Klippe, so das würde schon auch, oder in einen Café und das meditieren, was du da halt vorfindest irgendwie.
Mhm. Ja, das stimmt. Aber es ist eine Hilfe, finde ich, dass sich Bilder nicht bewegen.
Das stimmt, ja.
Es gibt ja jetzt noch mehr und mehr bildende Kunst, die sich doch auch bewegt, ne? Mhm.
Gab auch eine Videoinstallation.
Ja, gibt's natürlich auch, aber ich empfinde es schon auch, es ist ja eine Form von Kontemplation, so,
ja,
die du gerade auch beschrieben hast. Und die Kontemplation besteht ja gerade darin, dass man, also die Langeweile ist ja der Moment, wo man denkt, ja, scheiße, jetzt passiert dir nichts mehr. Und dann fängt eben plötzlich was an zu passieren, so.
Exakt,
und da finde ich schon, also damit das Innere in Bewegung kommt, finde ich persönlich hilfreich, dass sich das Außen nicht unbedingt doll bewegt. Also ein Baum, der schwankt, okay, komme ich noch mit klar. Oder Wasser, das fließt oder so, vielleicht meinetwegen auch, ne? So ein bisschen so, sagen wir mal, vorhersehbare Bewegung oder so. Aber jetzt irgendwie ein Film oder so, das ist eine andere Form von Betrachten und auf mich wirken lassen.
Das stimmt.
Genau. Ich finde ja an Bildern schön, dass sie so wenig mit Sprache zu tun haben. Und das ist ja dann aber auch schon wieder ironisch, dass du dann dir dazu Texte ausdenken sollst.
Total, stimmt. Ja, total.
Aber ich empfinde das als manchmal kehre ich ja zur bildenden Kunst wieder hin zurück. Und das ist dann das Schöne, finde ich, an der Arbeit, dass ich nicht Sätze formulieren muss oder die richtigen Worte finden muss, sondern dass es um Formen und Farben und Strukturen und so weiter geht.
Total.
War das jetzt für dich, also gut, du bist jetzt ein Wortkünstler, aber ist es dann irgendwie ein Bruch sozusagen aus der Kontemplation rausgehen, in die Sprache wieder rein, oder war das so eine ganz organische Verbindung für dich?
Also ich finde, für mich ist Schreiben ja schon auch kontemplativ auf eine Weise. Also das ist da eher, also jetzt gerade bei dem Text, den ich eben gelesen habe, war das schon irgendwie so ein fast nahtloser Übergang. Grundsätzlich finde ich, ist das natürlich schon irgendwie schwer. Also aus was eigentlich ja bewusst ohne Worte auskommen möchte, sonst hättest du dieses Medium ja nicht gewählt, das dann wieder mit Worten zu füllen oder dem wieder Worte zu geben, fühlt sich manchmal ja fast ein bisschen wie ein Sakrileg an, ne? Also wie wenn man ein Gedicht zu doll erklärt und sagt, lies halt das Gedicht und guck, was das macht. Das war mir auch wichtig, dass das gar nicht passiert. Also, dass ich nicht versuche, ein Bild zu beschreiben oder das Bild zu erklären, sondern dem eher noch was hinzuzufügen, was damit resoniert und nicht, was einfach nur sagt, dieses Bild habe ich mir angeschaut irgendwie.
Ja.
Und interessanterweise habe ich dann aber doch festgestellt, ich bin sehr bei den Werken hängen geblieben, die auch irgendwie zumindest mit Buchstaben gearbeitet haben.
Ja, witzig. Ja. Du hast ja in deiner Nachbetrachtung auch über, du schreibst ja ein Newsletter, kann man ja immer erwähnen.
Kann man ja mal sagen.
Ja, du hast eine Steady-Page und da hast du geschrieben auch über die Sinnlichkeit, also und über die Körperlichkeit und ja irgendwie auch über Sexualität und das geht ja irgendwie so ein bisschen ineinander über. Das ist ja eine Kunstausstellung, ist ja eine sinnliche Erfahrung und Kunst, finde ich ja schon auch, hat auch irgendwie was Erotisches, so, auch wenn da gar nicht was Erotisches dargestellt wird, aber die sinnliche Erfahrung ist irgendwie eine Form von erotischem Empfinden, könnte man zumindest sagen. Und dann ist da ja immer noch auch das Thema der Inkarnation, also der Körperwerdung des göttlichen Geistes, sagen wir mal so. Mhm. Also die Sexwerdung von Gott quasi.
Ja.
Ne? Das ist ja irgendwie so ein Thema. Und du hast ja vorhin gesagt, komisch, dass das Christentum davon irgendwann nichts mehr wissen wollte. Und ziemlich schnell danach eigentlich.
Ja, eigentlich kippt das dann ja historisch wieder in das, wo ich vorhin so schön diese Antithese hochgehoben und gefeiert habe. Ne? Hinterher wird das Christentum selber körperfeindlich wieder und sagt eigentlich, ja, der Geist muss den Körper überwinden und sowas. Deswegen fand ich das einen ganz wichtigen Aspekt in dieser Ausstellung, dass das Körperliche so eine wichtige Rolle gespielt hat und Sexualität oder Scham zumindest auf eine Weise auch. Das hat vor allem Silja Rosa sehr stark bearbeitet. Die hat einen Gedichtband rausgegeben im Frühjahr, der heißt auch Entschämungen, wo sie auch ganz viel über einzelne Körperteile, gerade so des weiblichen Körpers schreibt und vor allem auch wie schon die Beschämung oft in der Sprache oder in der anatomischen Benennung manchmal, ne? Also sowas wie Schamlippen zum Beispiel. Wieso steckt die Scham da schon mit drin und sowas? Richtig. Und die hat unter anderem eben über dieses Warhol-Werk mit der stillenden Maria geschrieben. Was viele Menschen übrigens in der Kirche, also jetzt nicht hier an dieser Stelle, aber in seiner Geschichte, die das Bild hatte, sehr anstößig fanden. Die gesagt haben, echt? Man darf doch nicht die nackten Brüste der Maria irgendwie zeigen oder das Jesusbaby, was da an der Brust hängt. Also,
ja, crazy, ne?
Obwohl das ein ganz fantastisches Werk ist, muss man sagen. Und dann gab's
ja,
ein ganz
ist ja, und es ist ja nun mal, ich meine, wenn man irgendwie jedes Jahr feiert, dass der Gottessohn von einer Frau geboren wird, unter Schmerzen in einem Stall und in eine Krippe gelegt wird, also ich meine, wie zu welcher Religion gehört man denn dann, wenn ich abgebildet werden darf, dass eine Frau ihr Kind stillt? Also ich meine, das ist völlig absurd. Also.
Ja. Aber nur mal, um zu illustrieren, wie umkämpft das ist und wie wenig selbstverständlich. Es gab, ich glaube vor einem Jahr ungefähr oder ein bisschen mehr, gab es hier den Fall, da hat eine Künstlerin in Linz, also unweit von hier, eine Plastik von einer gebärenden Maria geschaffen und das wurde in einer Kirche in Linz ausgestellt und da sind irgendwie nachts oder wann auch immer unbemerkt Leute reingegangen und haben die Skulptur geköpft.
Echt?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ich habe davon gelesen.
Wahnsinn.
Ja, es ist also komisch, ne? Also warum Sexualität was, also mit schmutzig und mit Scham verbunden wird. Ich finde es auch immer noch merkwürdig, dass man zum Beispiel Kinder davor in Schutz nehmen muss, falls jemand irgendwie was über Sex oder so sagen sollte oder vielleicht über Geschlechtsteile oder so. Mhm, bitte spielt euren Kindern diesen Podcast nicht vor. Es könnte sein, dass wir Penis sagen. Weißt du, irgendwie so. Was passiert denn mit den Kindern, wenn die das hören? Sind die dann traumatisiert oder was?
Ja, und zumal dann auf der anderen Seite wird die Familie hochgehalten, ne? Vater, Mutter, Kinder und die heile Familie und aber das ist ja alles mit Körperlichkeit zusammenhängt. Also das wird ausgespart und dass du quasi wie gesagt, ich hab's gerade schon mal gesagt, aber in deiner Religion genau dieses Menschsein feierst mit Körperlichkeit und zwar im Sinne von einem Baby, das in die Windeln kackt und aufwachsen muss und irgendwann stirbt und das volle Programm sozusagen, ne? Also Körperlichkeit pur, darum geht's bei Jesus Christus. unter anderem geht auch um andere Dinge, aber darum geht's in der Lehre der Inkarnation. Aus irgendeinem Grund ist die mir auch so wichtig, weil ich irgendwie sage, da geht's genau um Körperlichkeit und eben nicht nur um Geistigkeit und um Erlösung der Sünden und all so ein Quatsch, sondern Gott wird Körper. Mhm. Und dann kann ich überhaupt nicht verstehen, wie Leute das nicht aushalten können. Also und wahrscheinlich ja die gleichen, die eben sagen, ja, die Geburt eines Kindes, das Wunderschönste, was es gibt, ja, genau. Familie, und wenn das dann in der Kirche abgebildet wird, muss die Skulptur mal gerade einen Kopf kürzer gemacht werden. Also es ist, kann ich
Das ist Wahnsinn, ja.
Null verstehen.
Auch also, wie gewaltvoll das ist, ne? Man hätte die auch einfach Wahnsinn. Zerschmettern können, aber der den Kopf abzuschneiden, ist halt schon auch irgendwie ein richtig krasses Statement. Wir haben aber auch drüber geredet, also klar, das ist innerhalb von Religion und Kirche natürlich ein großes Thema. Wir haben aber auch so in unseren Gesprächen gesagt, ein bisschen ist das ja auch ein gesellschaftliches Problem, ne? Also gerade auf Social Media, du kannst ja auf Instagram auch nicht so einen Satz posten, zum Beispiel das Wort Sex wird sofort zensiert, ne, wenn, ich glaube, also wir haben sogar überlegt, wenn wir jetzt einfach dieses Warhol-Bild abfotografieren würden, ob das vielleicht auch sogar zensiert würde, weil man halt zwar eine gezeichnete, aber doch halt eine Brust, eine nackte Brust sehen würde. Ja. Ne? Und es gibt ja Leute, also gerade auch die auch so Coaching oder Beratung und sowas machen, so SexualberaterInnen zum Beispiel, die müssen ja total umständlich so Fantasieworte verwenden. Also die schreiben dann Sex mit Doppel-G zum Beispiel, ne, oder verwenden irgendwelche Emojis. Und da habe ich auch gesagt, das ist doch nicht zu fassen, wie so eine Plattform uns einfach zwingt, wie so Vorschulkinder darüber zu reden, nur weil sie die Worte nicht zulassen. Das ist ja einfach auch eine komische Form von Schamkultur, ne, oder von Prüderie oder von was auch immer.
Total.
Merkwürdig,
ne? Total. Ja.
Sehr merkwürdig.
Aber da ist schön, also Kunst kann da auch so eine Gegenbewegung sein, irgendwie. So ein Fanal für die Sinnlichkeit, sozusagen. Mhm. Das ist schon irgendwie auch geil, muss ich sagen.
So was, glaube ich, das, ich glaube, das so flächenmäßig größte Werk, was in der Ausstellung hing, das war auch quasi so das Titel, also das Plakatbild für die Ausstellung. Das ist ein Werk von Susi Popp, wo man, glaube ich, gar nicht so genau weiß, ist das eigentlich ein Künstler, eine Künstlerin oder ein Kollektiv. Und das ist, ich glaube, das heißt sogar auch der kosmische Christus, es stellt auf jeden Fall den kosmischen Christus dar. Also so ein Jesusbild so mit so ausgebreiteten Händen nach unten, und es ist aber komplett in Magenta gehalten und hat eben halt auch so eine fast schon so eine Blütenform, und von weitem sieht das natürlich auch aus wie eine Vulva, ob das jetzt gewollt oder ungewollt war, aber man kommt nicht umhin, eigentlich davor zu stehen und diese das zu sehen auf eine Weise.
Ey, und, das ist ja cool. Das stimmt, und, das ist mir nicht aufgefallen. Cool. Ich habe es gerade nochmal aufgerufen.
Ist mir auch nicht aufgefallen.
Von Susi Popp, genau. Liebe Zuhörerinnen, ich werde mal die Links, die uns der Marco geschickt hat, die werde ich auch mal in die Shownotes stellen. Und wenn ihr dem Link zu Dolomitenstadt folgt, dann kommt ihr auf dieses Bild. Da ist es in Gänze zu sehen. Total beeindruckend. Und stimmt, man könnte wirklich, wenn man möchte, ja, absolut, eine Vagina erkennen. Finde ich ziemlich cool.
Oh ja, stimmt. Ja, jetzt habe ich es auch gerade hier. Ja, ja, klar. Ja.
Da wäre der Kopf von Jesus die Klitoris, sozusagen.
Ja, genau.
So, wenn man so will. Ja.
Das fände ich, was ich auch ziemlich geil finde. Erinnert mich an Nana Möhre, die neulich ihr Buch Feucht und Fromm vorgestellt hat bei irgendeiner Geschichte. Da hat die sich so eine Plüschvagina umgehängt, wo der Kopf oben dann auch die Klitoris war. Fand ich ziemlich sensationell. Ich habe nur Fotos gesehen und das sah so aus wie ungefähr wie dieses Bild hier. Also geil.
Schön. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, mal das, was Silja Rosa geschrieben hat, einzubauen. Die hat mir dankenswerterweise eine Sprachnachricht geschickt, mit so ein paar Gedanken noch, so wie sie das Ganze erlebt hat, und dann eben einem Auszug aus einem ihrer Texte. Spiele ich mal kurz ein. Hoffentlich,
sehr gut.
Hoffentlich hört ihr das.
Ja, Liens und die gemeinsame Zeit und Aufführungszeit sind wirklich Erinnerungen, die geblieben sind, für die ich sehr dankbar bin. Erinnerungen und vor allem Erfahrungen, die sich eingeschrieben haben. Für mich war es eine wirklich eine geschenkte Erfahrung, gemeinsam sich schreibend einer Ausstellung zu widmen. Ich glaube, ich habe noch nie so lange so bewusst ein Bild meditiert. In der ersten Führung, die wir bekommen haben vom Kurator Hubert Salden und Bischof Hermann Glättler, war ja auch der Impuls, dass man, um ein Bild zu verstehen, ein Bild tagelang befragen kann, sollte. Und bei mir war da wirklich ein sehr berührender Moment, mit dem Bild von Susi Bob, das mich sehr in die Arme genommen hat und auch angeschaut hat und so intensiv, bis ich selbst zu weinen begonnen habe. Das war für mich ein sehr berührender und zart heftiger Moment zugleich. Und dieses Bild hat mir drei Zeilen geschenkt. Und ja, für KünstlerInnen, die wissen, was das heißt, manchmal ist man für drei Zeilen so unendlich dankbar. Und für diese drei Zeilen hat sich für mich diese ganze Zeit schon gelohnt, wenn Lohnen überhaupt ein richtiges Wort dafür ist. Ich lese auch jetzt diese drei Zeilen vor. Was ändert sich, wenn das Heilige kein Geschlecht kennt, aber in deinem zu finden ist? Ja, und dann lese ich noch den Anfang vor aus einem Gedicht oder einem Performance-Text, das ich geschrieben habe zu Kiki Smith. Das war einmal ein Aave-Bild und einmal ein Selbstbildnis. Und ich habe das für oder vor diesen Bildern geschrieben. Da gehe ich auch auf die Geschichte des Ave Marias ein. Aber im Sturzflug. Wir sehen in Maria so viel, wie wir selbst dazu in der Lage sind. Jemand meinte, sie sei sehr alltäglich, vielleicht läge genau darin ihre Heiligkeit. Da frage ich, wie ändert sich dein Bild von dir, änderst du dein Bild von ihr? Ursprünglich hatte das Ave mit dem Fokus der Menschwerdung auch den Körper im Blick. Das ist ein beseeltes Siegel, versteckt und mit Blut geschrieben. Die Sünden kamen erst später hinzu, nach fast einem Jahrtausend dann die Hölle. Frage ich, wie ändert sich dein Bild von dir, änderst du dein Bild von ihr? Der Legende nach wurde der Text von einem Dominik empfangen, eine Wandlung der rollenden Bilder. Maria fragt, woher die Falschmeldung kommt, dass der Mann das Leben zeugt und die Frau nur annimmt und trägt. Wie ändert sich dein Bild von dir, änderst du dein Bild von ihr? Wir sehen in Maria so viel, wie wir selbst dazu in der Lage sind.
Ja, die Frage, die sie stellt, ist ja, was passiert, wenn das Heilige plötzlich doch geschlechtlich wird?
Mhm, genau. Ja.
Und das finde ich eine ziemlich gute Frage. Also, weil ich finde, in dieser Ablehnung von Sexualität liegt ja irgendwie auch immer eine Ablehnung des Menschseins, weil Sexualität ja nun mal eben ein so ganz wesentlicher Bestandteil von Menschsein ist. Und ich weiß das aus meiner Herkunft, so wie ich erzogen worden bin, dass Sexualität immer irgendwie problematisch war. Es wurde irgendwie immer problematisiert. Das war, kennt ihr auch, also es war irgendwie etwas eben Schambehaftetes und etwas, was dich verunreinigt und etwas, was dich potenziell ins Verderben stürzen kann. Und das heißt, es führt zur Negation der eigenen Sexualität und damit ja eigentlich auch zum Negieren eines ganz wesentlichen Bestandteils deines Menschseins. Und das ist dann ja im Prinzip eigentlich die Negation des Menschen an und für sich, finde ich, weil du läufst dann eben, versuchst dann so geschlechtslos, wie es halt nur irgendwie geht, durch die Gegend zu laufen und wie zu alle soll das gehen? Das geht überhaupt gar nicht, ne?
Voll.
Und das, deshalb fand ich diese zwei Sätze, die sie da gerade gesagt hat, total stark irgendwie. Das hat mich sehr erreicht. Dass man dann seine eigene Geschlechtlichkeit wieder im Heiligen wiederfinden kann. Oder eigentlich hat sie sogar gesagt, wenn man das Heilige in der eigenen Geschlechtlichkeit wiederfinden kann, was ja noch viel größer ist, finde ich.
Ja, richtig. Ja.
Und das ist schon echt ein starker Gedanke, finde ich.
Ja. Ja, wo man ja irgendwie so tut, als ob Heiligkeit das Gegenteil von Körperlichkeit wäre.
Genau.
Und das stimmt ja einfach so überhaupt nicht. Und das, was Silvia Rosa da auch tut in ihrem Text, ist ja zu sagen, das ist nicht nur nicht das Gegenteil, sondern das Heilige ist durchaus Teil der Körperlichkeit. Und ich finde, das ist auch nicht nur eine Spitzfindigkeit, sondern das ist eigentlich revolutionär auch für die Spiritualität. Weil wenn du diese Körperlichkeit wirklich so vehement ablehnst, ist das eigentlich fast gar nicht möglich, auch wirklich sowas wie Nächstenliebe oder Barmherzigkeit oder so zu üben, weil dieser Mensch ja nun mal körperlich dir gegenübersteht. Und wenn du sagst, eigentlich ist das alles egal, eigentlich ist das nur metaphysisch und Jenseitsglaube, dann ist dir das vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Hauptsache, derjenige bucht irgendwie ein Ticket in den Himmel. Wie es jetzt ist, ist halt einfach so, ne? Das
ganz
hat schon
genau.
Echt ganz also praktische Auswirkungen auf das Hier und Jetzt, ja. Wie man das versteht oder nicht versteht.
Ja, ich kann mich nur wiederholen. Weihnachten.
Ja.
Weihnachten ist das Fest der Körperlichkeit. Das
ja.
Gott wird ein Mensch, ne? Und zwar körperlich. Also ich habe es vorhin ja schon 10-mal gesagt, aber Ich bin immer so irritiert, wie das im Christentum, das jedes Jahr Weihnachten feiert, in der Regel unter den Tisch fällt. Also, ja.
Stimmt, taucht eigentlich wirklich nicht auf. Ne?
Nee.
Dabei geht es um Geburt.
Ja.
Es geht um Geburt, es geht natürlich deshalb auch um Zeugung. Es geht also dann auch um um das dreckige körperliche Leben, genau. Alles, was damit zusammenhängt, ja. Stimmt. Wird eigentlich nicht.
Es geht sogar eigentlich um Schwangerschaft, bevor jemand verheiratet ist, ne, wenn man so will, irgendwie so. Ja, also genau. For real. Ja.
Ja, stimmt. Ja.
Genau. Also, das wird halt alles, verheiligt, anstatt zu sehen, dass das Heilige körperlich wird. Das ist ja die Bewegung des christlichen Glaubens.
Genau.
Das Heilige wird körperlich. Das Körperliche ist demnach auch heilig. Aber hier wird das dann quasi alles verheiligt und dann hast du nur noch, oh ja, das holde Kindlein mit lockigem Haar, schön, ja, Weihnachten, ich krieg Geschenke, der Erlöser wurde geboren, Engel singen, weißt du so, also es ist dann alles so,
absolut.
Alles so Sternenglanz und Pipapo und halt fast nicht mehr irdisch, obwohl es um das Irdischste geht, was es überhaupt gibt, Geburt. Ja. Also das irritiert mich immer und Menschen gucken ja immer ganz verwundert, wenn ich sage, mir ist die Menschwerdung wichtiger als der Kreuz, als der Kreuzestod, weil da beginnt für mich alles. Sozusagen. Und daran hängt für mich eben die Erlösung dieser Welt, nicht die der Seelen, weißt du so, sondern die Erlösung der Menschlichkeit, der Weltlichkeit, der Materie, wenn man so will. Ja, sorry.
Nein, voll.
Finde ich gut. Dann sollten wir dieses Weihnachtsfest, was ja schon um die Ecke steht, doch endlich mal wieder richtig erotisch lustvoll feiern.
Ja, genau.
So wie sich das gehört.
So wie sich das gehört.
Mein gut, Essen ist ja schon mal ein guter Anfang, ne?
Das stimmt.
Das ist wahr.
Aber das, ist wahrscheinlich auch wieder so ein Fall von Bewegung und Gegenbewegung, ne? Also ich finde, das fand ich total interessant in dieser Ausstellung, dass es zeigt, du kannst halt auch auf beiden Seiten vom Pferd fallen und je nachdem, wo das halt unterbetont ist, betonst du diese andere Seite über, ne? Also du kannst jetzt auch diese Körperlichkeit natürlich total überbetonen. Wenn du das eine Zeit lang machst, dann kommt irgendwann jemand und sagt, ja, aber der Logos und wir müssen auch diese geisthafte, metaphysische Seite wieder viel mehr beleuchten.
Die
und
Unsichtbarkeit
sowas.
Gottes,
genau.
Unfassbarkeit und so weiter.
Stimmt auch. Richtig, aber das ist halt gerade nicht so unser Problem, scheint mir, und deswegen ist das halt auch gut, den Fokus auf diese Körperlichkeit zu legen.
Ja. Und man könnte ja auch das eine tun und das andere nicht lassen. Also
das wäre das Ideal natürlich,
ja,
genau. Wenn das in Balance
man
ist.
Man kann
dann,
ja verschiedene Dinge nacheinander betonen. Gleichzeitig
ja,
ist immer schwierig, aber. Ja.
Mir kommt es so vor, als hättet ihr das gemacht bei dieser Kunstaktion. Genau. Also sowohl mit der Ausstellung als auch mit der Performance, mit den Texten und so. Text ist ja wenn man jetzt bildende Kunst mit Wortkunst miteinander so nebeneinander stellt, ist die Wortkunst ja schon ein bisschen die abstraktere Kunst, muss man ja schon sagen. Also es wird geistiger, oder?
Ja, ich würde sagen, wir haben es zumindest versucht. Also wir waren halt auch ein sehr passendes Trio dafür, finde ich. Aha. Weil der Paul Zinell, über den wir noch gar nicht so viel geredet haben, das ist eigentlich ein Performance-Künstler. Ne? Der schreibt jetzt nicht so wie Silja Rosa zum Beispiel, wo die sagt, oh, da ist bei den drei Zeilen, da habe ich über jedes Wort einen Tag lang nachgedacht, ne, und abgewogen und geguckt, könnte man das nochmal anders machen. Der macht sich so einen Gruppenfall Fahrplan und dann performt er halt einfach mehr oder weniger Freestyle, ne? Improvisation, spontan auch durch den Raum durch, ne? Also ein bisschen auch wie Impro-Theater, aber immer in Resonanz auch mit dem, was er da vorfindet. Und das war ganz großartig, ne? Also so auch als Erlebnis, das ihn performen zu sehen. Und ich würde sagen, ich bin so in der Mitte. Ich bin auch sehr beim Text und achte da sehr auf die Zeilen, auf da habe ich ja eben gesagt, ne, wie das gebaut ist und alles, aber Performance ist mir schon auch wichtig und wie das klingt und Klanglichkeit und wie das hinterher auch performt werden kann. Und Silja Rosa ist dann so, ist auch eine tolle Performerin, aber kommt halt eher sehr von dem sehr gut, sehr filigran gearbeiteten Text dann. Und das hatte dann schon auch so eine Bandbreite, so vom, ich sag mal, so fast abstrakten bis ins sehr körperliche, raumgreifende, sehr präsente Performance-Erlebnis.
Klingt nach einer tollen Sache, die du erlebt hast.
Total.
Ich würde vielleicht ein Ding noch so zum Ende sagen, weil das war das Werk, was mich am meisten eigentlich beschäftigt und inspiriert hat. Und zwar waren das zwei ganz große Tintenstrahldrucke von Thomas Locher, die so so versetzt zueinander standen. Und das war das Werk mit den großen Buchstaben. Das eine war eine Szene, also beides biblische Szenen. Das eine war quasi die Fußwaschung, wo Jesus seinen Freunden die dreckigen Füße wäscht. Und dem quasi so gegenüber angelehnt die Szene, wo Jesus verraten wird und wo er für Geld von einem dieser besagten Freunde quasi verkauft wird, an seine Feinde ausgeliefert wird.
Und ganz kurz, das waren Ausdrucke oder was ist mit dem Tintenstrahldrucker?
Also diese Szenen wurden mit quasi als Tintenstrahldrucke gedruckt und aber in Schichten übereinander gelegt, also ganz oft sozusagen dasselbe Motiv, so dass man, wenn man davor stand, Buchstaben sehen konnte, und zwar W, G und W und bei dem anderen G, W und G. Aber das war halt dann so das sehr Politische, was da auch nochmal zum Tragen kam, ne? Also wie dann irgendwie auch, man kann das sicherlich sehr kapitalismuskritisch sehen und wie das Sanfte quasi karikiert wird von der Gier, ne? Oder wie die Gnade, wie die Gnade der Gier gegenüber steht. Damit habe ich mich sehr lange beschäftigt und da ist ein sehr langes Stück daraus entstanden. Das werde ich jetzt nicht mehr lesen. Das könnt ihr aber hören auf unserer neuen EP, die wir gerade rausgebracht haben, Manuel Steinhoff und ich. Das ist das Titelstück. Das heißt Vom Entwöhnen. Das ist da in seiner finalen Form zumindest entstanden. Ich hatte schon so ein bisschen was an Material vorher und habe das da dann aber im Dialog mit diesen beiden Werken habe ich das quasi fein geschliffen.
Ja, ich habe einfach GWG, Thomas Locher, GWG Kunst gegoogelt und dann hat mich das zu Google Arts and Culture geführt und da kennen Sie ihn. Thomas Locher, Relief Kranach GWG, sehe ich hier gerade.
Ja. Ah ja.
Genau, das kann man noch sagen. Das sind halt Drucke von einem Kranach-Bild oder von zwei Kranach-Bildern, die es gibt als Gemälde.
Genau. Aber er hat die offensichtlich so ausgedruckt, dass eben diese reliefartig so diese Buchstaben da so dann auch
genau.
Cool. Über das Bild gelegt.
Man kann es so ein bisschen sehen. Stark. Ich habe auf der Steady-Seite und auch auf meiner Insta-Seite ein Bild von der Performance, wo ich so zwischen diesen beiden Bildern stehe. Da kann man es so ein bisschen erahnen.
Geil.
Genau, wenn ihr das Stück hören wollt, wie gesagt, das kann man streamen und hören, wenn man möchte.
Cool. Verlinke ich auch in den Shownotes. Schaut da vorbei, liebe Leute, auf unserer Seite cobainsterben.de. Da findet ihr unseren Podcast Popkunstseele. Und da findet ihr in den Shownotes dann auch alle Hinweise.
Und ich hätte jetzt noch die Abschlussfrage. Wir sind doch gerade dabei abzuschließen, oder? Oder geht's noch
ja,
weiter?
Fühlt sich genau. so an. Ja, fühlt sich so an.
Ja, fühlt sich so an, ja.
Ich hätte noch die Abschlussfrage. Hat sich deine Beziehung zu diesem Glaubensbekenntnis in irgendeiner Form verändert? Also hat das was mit diesen Worten für dich gemacht? Oder war es halt intensive Kunst mit Religion und allem Möglichen und dieses Bekenntnis spielte gar keine große Rolle?
Beides so ein bisschen, würde ich sagen. Also ich habe zum einen die Erfahrung sehr genossen und vor allem das nicht alleine getan zu haben, sondern das zu dritt. Und auch, also ich finde, eigentlich das Schönste an der ganzen Erfahrung war eben dieser permanente Austausch untereinander und das drüber reden und miteinander ringen. Das, also ich komme auch mehr und mehr zu dem Punkt, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe, alleine Kunst zu machen, sondern das immer mit anderen zusammen eigentlich viel mehr Spaß macht. Und ich würde aber sagen, also so die zwei großen Takeaways für mich, die mir zumindest nochmal neu bewusst geworden sind, sind eigentlich die ich auch schon gesagt habe. Also dass es wirklich eine der Schönheiten des christlichen Glaubens sind, diese Bewegung zu machen, ne? Von diesem Logos, von diesem großen Unverfügbaren hin ins Anfassbare, ins Körperliche, und dass das gefeiert und auch wirklich dezidiert betont wird und zu sagen, das glauben wir übrigens, dass der Gott ist nicht irgendwo fernab von uns, nur so eine kosmische Schöpferkraft, sondern anfassbar, körperlich, menschlich irgendwie. Natürlich nicht nur, das andere ist, den Aspekt gibt's auch, aber das mal zu feiern, das fand ich toll. Und zum anderen die Erkenntnis, dass es, also das war nochmal so ein Reminder, auch durch die ganzen politischen Werke, dass man immer da, wo halt, selbst wenn da so ein schöner Text bei rauskommt, wo Glaube, wo Kirche, wo Religion sich mit der Macht verbündet, da muss man immer genau hingucken und da wird es meistens gruselig. Da muss man immer aufpassen, dass aus dem Gnade-G kein Gewalt-G wird.
Ja. Ich meine, Kaiser Konstantin war derjenige, der gehört hat, in diesem Zeichen wirst du siegen, in seinem Traum. Und dann der erste war der mit der Kreuzesflagge, mit dem Kreuz auf der Flagge in den Krieg gezogen ist. Ich sag mal so, diese Verknüpfung von politischem Götzendienst, möchte ich es einfach mal so nennen, die geht da nicht los, aber das war für das Christentum sozusagen in dieser Hinsicht eine wirklich finstere Stunde, würde ich sagen.
Finde
und das
ich auch, ja.
Sehen wir heute gerade wieder in Amerika und sonst wo. Also das ist sozusagen, ne, dieses Thema ist ja nicht, das ist wahrscheinlich nie durch, weil Macht und Religion immer zwei Gespielinnen sind, die sich gerne gegenseitig befruchten, und der christliche Glaube an dieser Stelle halt meines Erachtens aussteigt und sagt, nicht mit mir, not my God, diesem Götzen folge ich nicht. So, naja.
Exakt, genau.
Dann gehe ich jetzt mit dem Bild von zwei Gespielinnen, die sich gegenseitig befruchten, ins Bett.
Das passt ja gut zu dem, was wir gesagt haben. Ja.
Weiß zwar nicht, wie das physiologisch möglich ist, aber das macht nichts. Ich werde drüber nachdenken heute. Ja.
Genau.
Cool. Danke, Marco, für die Eindrücke von dieser wirklich tollen Aktion.
Das klingt wirklich so, als wäre ich da echt gerne dabei gewesen.
Ja, absolut.
Ja, ich habe wirklich währenddessen auch oft an euch gedacht, weil ich so dachte, eigentlich wäre das geil, mit euch beiden da durchzugehen und dann drüber zu reden.
Ja. Ja. Aber gut, so haben wir wenigstens so einen kleinen Rückblick von dir bekommen. Das ist auch toll.
Also, Freunde, nachdem wir so viel über Leben und Körperlichkeit sinniert und nachgedacht und es gefeiert und in Kunstwerken uns vorgestellt haben, was sagen wir denn dann dem Tod?
Nicht heute.
Nicht heute.